ARD. SWR Kultur. Essay.
»50 Jahre Bestenliste« oder »Am Anfang war das Bild. Was will die Literaturkritik im Fernsehen?« Ein Radioessay von Julia Schröder.
Die Jury, die Listen, die Lücken, die Scham. Wäre dies hier ein Presenter-Podcast, würde er vielleicht so anfangen.
Die Bestenliste des SWR, ein rätselhaftes Wesen, das seit einem halben Jahrhundert Monat um Monat auftaucht und 10 Bücher zum Lesen empfiehlt. Wer macht die? Warum? Für wen? Wie kann so etwas so lange überleben? Und was hat das mit Literaturkritik im Fernsehen zu tun? Um all das rauszukriegen, habe ich mich durch Rundfunkdatenbanken, Zeitungsarchive, jede Menge Internetseiten und viel bedrucktes Papier gewühlt. Auch in meinem eigenen Gedächtnis habe ich gestöbert, denn ich bin seit mehr als 30 Jahren selbst dabei, bei dieser Literaturkritik und bei dieser Bücherbestenliste. Mein Name ist Julia Schröder und wir legen los. Hi!
All das stimmt zwar, aber ein Radioessay ist nun einmal keine Podcast-Episode. Und auch Literaturkritiker können Humblebragging. Manche meinen es gelegentlich sogar ernst mit der Bescheidenheit.
Wir nehmen immer uns so für den Mittelpunkt, weil wir da mit dieser Bestenliste oder in den größeren Zeitungen oder Funkanstalten und so. Aber die Kritik ist mehr als wir.
Zweifellos traf zu, was der Kritiker Peter Hamm während einer im Fernsehen ausgestrahlten Kritikerdiskussion sagte. Das war 1983 und es trifft bis heute zu. Die Kritik, sofern es sie noch gibt, ist zum Glück noch immer deutlich mehr als die Bestenliste. Dennoch spielte sie ihre Rolle in der Geschichte der Literaturkritik im Fernsehen. Aber welche? Alles beginnt 1975. Was diese neue Bestenliste sein soll, erklärt ihr Erfinder Jürgen Lodemann in seinem Literaturmagazin, das seit 1972 monatlich im Fernsehprogramm Südwest 3 ausgestrahlt wurde, Schriftsteller porträtierte und interviewte, Neuerscheinungen vorstellte, Buchmarkt und literarisches Leben beobachtete. Lodemann schwebt das Gegenteil dessen vor, was das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel mit seiner notorischen Bestsellerliste bewirkte, nämlich Woche um Woche den Büchern, die sich eh gut verkauften, weitere Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Kaum ein anderes Gewerbe macht einen so merkwürdigen Tanz um das goldene Umsatzkalb wie ausgerechnet dasjenige, das sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Büchern beschäftigt. Aber das Gejammer über die Bestsellerlisten ist ja auch alt, so alt wie die Listen selber. Wie lange also noch das Gejammer und die Resignation?
Wie lange noch? Kleiner Vorgriff auf die Gegenwart. Das Gejammer über Listen dauert ja ebenfalls bis heute an, obwohl Listen bzw. Listicles irgendwann als besonders durchschlagskräftige Form von Journalismus im Internet ausgerufen wurden. Nach dem Motto: die 10 besten Bücher im Monat November. Bei Nummer 7 werden Sie weinen. Scherz beiseite und zurück zum Gejammer. Heute richtet sich der Unmut nicht nur gegen Bestsellerlisten, sondern durchaus auch gegen Listen, die für sich in Anspruch nehmen, allein an Qualität orientiert zu sein. In unregelmäßigen Abständen brechen zum Beispiel eine Zeit lang erregt sich dahinschleppende Kanondebatten aus und was wäre ein Kanon anderes als eine Leseliste? Jüngstes Beispiel. Als im Sommer 2024 die New York Times eine Liste veröffentlichte, auf der die 100 besten Bücher des 21. Jahrhunderts versammelt sein sollten, löste dies nicht überall Begeisterung aus.
Ich habe sie mir, und das ist total witzig, ich habe sie mir einfach nicht angeschaut.
Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht.
Nein, also ich habe einmal geöffnet und habe ich gedacht, ah nee. Ich habe mich vor allem besonders dafür interessiert, dass lauter Leute direkt nach dieser Liste angefangen haben zu posten, wie viele Bücher sie von dieser Liste gelesen haben.
Die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Berit Glanz begründete im Podcast »Lakonisch elegant« von Deutschlandfunk Kultur ihre Rezeptionsverweigerung also mit Verweis auf die Mechanismen des Distinktionsgewinns. Glanz, Redaktionsmitglied des Internetkulturmagazins 54 Books, gemahnten die Reaktionen auf die New York Times Liste an die Bekanntgabe freizeitsportlicher Großtaten auf Social Media. Nicht zu Unrecht. 100 beste Bücher. Das ist tatsächlich eine Menge Holz. Zumal das 21. Jahrhundert bekanntlich zu kaum einem Viertel herum ist. Zum Glück erscheint die Bestenliste jeden Monat neu und erhebt einen bescheideneren, aber nur scheinbar geringeren Anspruch, nämlich den, auf Bücher aufmerksam zu machen, die man mitnichten schon gelesen haben muss, aber gut mal lesen könnte. Literaturkritik im Fernsehen. 1. How it started. Zurück ins Jahr 1975. Damals sah das noch etwas anders aus, denn da ging es bei der Bestenliste zunächst um die besten Bücher immerhin eines ganzen Jahres.
Vor lauter Spiegel hatte ich den Wald nicht gesehen und darum heute zum ersten Mal 14 namhafte Literaturkritiker habe ich gebeten, mir die 10 Titel zu nennen, die sie in den vergangenen 12 Monaten für die besten hielten. Alle 14 haben geantwortet und mir ihre Listen geschickt.
Anschließend wurden in der Fernsehsendung einige teils handschriftlich, teils mit der Schreibmaschine ausgefüllte Stimmzettel der Juroren eingeblendet, bevor Lodemann, ein freundlich ironisch auftretender Kinnbartträger von Ende 30, neben der später als Miss Tagesschau zur Bekanntheit gelangten jungen Dagmar Berghoff auf einem roten Samtsofa Platz nahm und die beiden die 10 meistgenannten Titel vorlasen, während im Hintergrund die Umschläge dieser Titel gezeigt wurden. Fun Fact: Das Abstimmungsverhalten der Juroren dieser Liste wurde, im Unterschied zu dem der meisten Juries heute, einigermaßen transparent gemacht.
Und nunmehr Tusch, Platz 1.
Franz Kafka, Briefe an Ottler und die Familie, S. Fischer Verlag, 36 Mark.
Dafür sorgten, für diese 32 Punkte, die dieses Buch ganz einwandfrei an die Spitze gebracht hat, dafür sorgten Wolfgang Igné, Horst Krüger, Peter Wapniewski und Marcel Reich-Ranicki.
Zweck der Bestenliste war weniger, dem literaturinteressierten Fernsehpublikum Munition für Distinktionsgewinne zu liefern, sondern die Distinktion von der Spiegel-Bestsellerliste eben mit einer Anti-Sellerliste. Es ging Lodemann, nicht nur Literaturredakteur, sondern selbst Verfasser zahlreicher Romane, um so etwas wie Gerechtigkeit gegenüber dem zu Unrecht Übersehenen, mit voller Absicht nicht mal Ignorierten, dem noch nicht überall in Rezensionen Gerühmten. Die Jury hatte zunächst ein gutes Dutzend, dann 26, in Spitzenzeiten fast 40 Mitglieder, heute sind es 30. Maßgabe für sie war und ist es, Bücher zu nominieren, denen sie möglichst viele Leser wünschen. Die Frage, was das eigentlich bedeute, sollte in den folgenden 50 Jahren immer wieder Gegenstand von Diskussionen während der jährlichen Kritikertreffen werden, die ab 1978 stattfanden. Zu denen reisten aus Frankfurt, Hamburg, München, Zürich, Wien, aus Bielefeld, Oldenburg, Stuttgart, Saarbrücken, Aachen und Berlin die Kritikerinnen und Kritiker, Literaturredakteurinnen, Hochschullehrer, in den ersten Jahren auch ein paar debattierfreudiger Autoren nach Baden-Baden. Vor laufenden Fernsehkameras, zeitweise sogar live ausgestrahlt, wurde da miteinander oft durcheinander geredet. Wer in den Rezensionsteilen der großen Zeitungsfeuilletons Rang und Namen hatte, war dabei. Die kritischen Geister aus dem Printgewerbe, normalerweise tätig am Schreibtisch in Einsamkeit und Freiheit, fremdelten spürbar mit dem Bildermedium, das ihnen nun eine zugegeben bescheidene Fernsehprominenz bescherte. Zugleich bestätigte diese, wie man so schön sagt, hochkarätig besetzte Kritikerjury mit ihrer Empfehlungsliste den Status des Literaturmagazins im Südwestfernsehen. Die Bestenliste bzw. ihre Jury trug ihren Teil dazu bei, so etwas wie Literaturfernsehen als Gesprächsformat auch in anderen Sendern zu stärken oder allererst zu etablieren. Mission completed also? Fürs Erste ja. Das Kind der Aufklärung hat die Hand an der Wiege des ÖRR.
Die Haupthypothek, die ja jeder Literaturkritik anhängt, ist, dass sie aus der Aufklärung stammt. Vorher gab es keine. Und in der Aufklärung war alles ein großes Vernunftbeförderungsunternehmen. Und was da nicht die Vernunft beförderte, konnte sozusagen nicht passieren. Das hat die Literaturkritik eigentlich nie losgeworden. Und die zweite Sache ist Nationalsozialismus, wo die Literaturkritik notgedrungen zur Literaturbetrachtung werden musste. Und diese Literaturbetrachtung ist eigentlich... Also so eine adorierende Literaturbetrachtung ist eigentlich auch nicht richtig aufgegeben worden. Nach 45, Leute wie Benze haben nach 45 geschrieben wie vorher.
In den vom Jurymitglied Caroline Neubauer 1983 vielleicht arg bündig benannten Sonderwegen der Literaturkritik in Deutschland, daran sei kurz erinnert, lagen allerdings auch die Gründe für ihren in den 80er Jahren noch unbestrittenen Platz im Rundfunk. Die deutsche Literaturkritik im Sinne der Anwendung von Poetiken auf literarische Werke zum Zweck der Bildung des Publikumsgeschmacks entfaltete sich während kaum 100 Jahren zu voller Blüte. Von Johann Christoph Gottscheds Rezensionszeitschrift Neuer Büchersaal ab 1745 bis zu den Feuilletons von Heinrich Heine und Ludwig Börne aus den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das Kind der Aufklärung wurde zum Zögling der Kunstepoche. Lessing und die Frühromantiker versahen die Literaturkritik mit Überbau und die Weimarer Klassik versah sie mit Praxis. So profitierte auch sie, die Kritik, vom epochalen Ruf ihres Gegenstandes, der Dichtung. Nach 45 wiederum, in der Gründungsphase des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Westdeutschland, wurden schnell diejenigen tonangebend, die das Konzept eines geistigen Neuanfangs nach der sogenannten Stunde Null überzeugender repräsentierten als die NS-belasteten alten Hasen. Einfach, weil sie jünger waren und allenfalls als, wie es hieß, einfache Soldaten und nicht etwa als Kollaborateure von Goebbels Propagandaapparat gedient hatten. Die Verbrechen der Wehrmacht und verschwiegene SS- oder NSDAP-Mitgliedschaften waren noch kein Thema. Diese neuen Leute kamen oft nicht aus dem Journalismus, sondern von anderswo, vom Schreibtisch des freien Schriftstellers und aus literaturwissenschaftlichen Seminaren, wo sie freilich meist unterrichtet wurden von Professoren, die während des Dritten Reichs Karriere gemacht hatten, wie der in Tübingen lehrende Hölderlin-Herausgeber Friedrich Beißner. In Stuttgart etwa arbeiteten ab 1949 für den Süddeutschen Rundfunk ein paar junge Doktoranden von der Eberhard-Karls-Universität, darunter Martin Walser, der bei Beißner promovierte, und Helmut Jedele, der nicht viel später erster Fernsehdirektor des SDR werden sollte. Man nannte sie die Genietruppe. Sie alle waren literaturwissenschaftlich sozialisiert und bestritten ihr Hörfunkprogramm in nicht geringen Teilen mit Beiträgen von und über Literaten. Bald stieß der Schriftsteller Alfred Andersch hinzu. Damit wurde der SDR zur Abspielstation für Lesungen, Radioessays, Hörspiele von Arno Schmidt, Ingeborg Bachmann, Walter Jens. Überflüssig zu erwähnen, die vielfache Vernetzung mit der Gruppe 47, ihrerseits eine Apparatur zur gegenseitigen Bedeutungsaufladung von Literaten und Literatur, Kritik und Kritikern. In Baden-Baden hatten die französischen Besatzungsbehörden 1946 zum Intendanten des neuen Südwestfunks Friedrich Bischof berufen, ein Hörfunkpionier und ebenfalls ein Mann der Literatur. Eine Generation älter als die Stuttgarter Boy Group hatte er in den 20er Jahren als Intendant den Rundfunk in Schlesien aufgebaut, bevor er von den Nazis abgesetzt wurde, zeitweise in Gestapohaft war und die NS-Zeit als Verfasser unverdächtiger Lyrik und Prosa mit Heimatgrundierung überstand. Wie die Kollegen in Stuttgart beschäftigte Bischof beim SWF zahlreiche Größen der Nachkriegsliteratur, Ilse Eichinger und Heinrich Böll etwa. Bischof sah die Aufgabe des Rundfunks, keine Seltenheit damals, in der moralischen Verbesserung der Bevölkerung durch Zugang zur Hochkultur. Kulturelle Bildung sollte eine Art Imprägnierung schaffen gegen alles, was der jungen Demokratie hätte gefährlich werden können. Diese frühen Weichenstellungen wirkten lange weiter. Die Verankerung des bundesdeutschen Rundfunks in unhinterfragten kulturbürgerlichen Werten war 1975 weitgehend intakt. Literatur galt als unabdingbares Selbstverständigungsmittel eines demokratischen Gemeinwesens. So höchstpersönlich und intim der Akt des Lesens wie der Akt des Schreibens sein mögen. Dieses Ideal hatte die ersten 30 Jahre nach dem Ende von Krieg und Faschismus trotz allem unbeschadet überstanden und überstand auch die nächsten 20 Jahre nach Gründung der Bestenliste. Zwar schienen infolge der Umbrüche von 68 an den Hochschulen und in den Medien einzelne Autoren und Ästhetiken erledigt, zwar wurden in den 70er und 80er Jahren mal der Tod des Romans, mal der Tod des Erzählers und mal der Tod der Kritik ausgerufen. Dennoch galt literarische Bildung als entscheidender Softskill, wenn es um gesellschaftliche Teilhabe und gesellschaftlichen Einfluss ging. Die Devise Aufstieg durch Bildung, das Motto Kultur für alle, sie waren in den ersten 50 Jahren der Bundesrepublik keine unrealistischen Versprechungen, auch wenn Belesenheit und die Beschäftigung mit Büchern niemals Massenphänomene waren. Mit dem eigenen Kulturbanausentum zu prahlen, war als ironische Geste möglich, aber nicht ratsam, wo es ernst wurde. Politiker veredelten ihre Grußworte mit Klassikerzitaten, Unternehmer stifteten Literaturpreise und kaum kam das Fernsehen darauf, komplexere Sachverhalte in Interviewform zu beleuchten, beglaubigte sich Expertentum durch das Bücherregal im Hintergrund. Das immerhin hat sich erhalten. Damals glänzte kulturelles Kapital am schönsten in literarischer Münze im Dichterwort. Freilich nur, solange Literaten und Literatursendungen nicht zu aufmüpfig, sprich tagespolitisch wurden. Der SWF-Literaturredakteur musste dies erfahren, als er Ende 1979 für sein Literaturmagazin 7 Vertreter des Literaturbetriebs, gendern in diesem Fall überflüssig, zu einem möglichen Engagement im bevorstehenden Bundestagswahlkampf befragte. Gegen den amtierenden Bundeskanzler Helmut Schmidt von der SPD trat 1980 als Kanzlerkandidat der Union der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß an. Der protzte zwar auch gern mit seiner humanistischen Bildung herum, hatte aber kurz zuvor von ihm als links identifizierte Schriftsteller und Intellektuelle auf eine Weise beschimpft, die heutige CSU-Vorsitzende wie woke Waisenknaben aussehen lässt, nämlich als, Zitat, Ratten und Schmeißfliegen. Wenig verwunderlich, dass keiner der von Jürgen Lodemann Befragten sich für Strauß aussprach. Zwar wollten einige sich ausdrücklich auch nicht hinter Schmidt und die SPD stellen, trotzdem bekam man in der Baden-Badener Hauptabteilung Kultur bei Abnahme des Films kalte Füße und strahlte den 7-Minüter nicht aus. Lodemann meldete sich krank und wollte ganz hinschmeißen. Eine Mehrheit der Kritikerjury erklärte sich solidarisch, woraufhin der Sender die Bestenliste, wie es hieß, suspendierte. Das Presseecho war verheerend und nach 3 Monaten machten alle weiter wie zuvor. Literaturkritik im Fernsehen 2. Bücher? Naja, schwierig.
Natürlich neigen wir alle dazu, den Einfluss der Kritik zu überschätzen. Und dann sagen wir selber, wir haben überhaupt keinen Einfluss. Beides ist falsch.
In der Jury selbst wurden immer wieder Zweifel an den Prämissen ihrer Arbeit und allgemein der Qualität der Kritik artikuliert. Ja, ein Jahrzehnt lang war Sinn und Zweck der jährlichen Kritikertreffen, neben der mehr oder weniger feierlichen Verleihung des Preises der Bestenliste, der fernsehöffentliche Streit über Nutzen und Nachteil des eigenen Tuns für die Literatur. Das Thema der ersten dieser Diskussionsrunden im Jahr 1978 hieß »Warum Sie uns nicht lesen«. Mit »Sie« waren die jungen Menschen im Lande gemeint, mit »uns«, tja, an sich wohl die Literaturkritik, was aber zügig umgemünzt wurde auf eine postulierte allgemeine Unlust oder Unfähigkeit der jüngeren Generation, sich überhaupt mit Qualitätsliteratur zu beschäftigen. Es folgten Gesprächsrunden, die teils aktuelle Feuilleton-Debatten aufgriffen, etwa diejenige um die als elitär kritisierten Bücher von Peter Handke und Boto Strauß oder die um Christa Wolffs Rolle als Staatsdichterin der DDR, teils einfach die letzte Büchersaison einer Revision unterzogen. Die Sendungen gingen über 60 Minuten und manchmal über 1,5 Stunden. Viele rauchten. Mitte der 80er Jahre etwa arbeitete man sich mehrfach ab an der Frage, ob Lyrikbände von Ulla Hahn es eigentlich verdient hatten, auf die vorderen Listenplätze praktisch abonniert zu sein. Jürgen Lodemann, dem dies als für die Bestenliste zuständigem Redakteur nicht entging, kriegte sich deshalb vor laufender Kamera mit Marcel Reich-Ranitzky in die Wolle über den Einfluss der FAZ-Literaturredaktion auf die Zusammenstellung der Bestenliste, was in einen bei Licht besehen bis heute relevanten Disput über außerliterarische Faktoren in der Literaturkritik mündete. Sibylle Kramer gab Peter Hamm Widerworte, Ulrich Greiner stritt mit Fritz J. Radatz. Manches lief dabei ein wenig aus dem Ruder und war immerhin unterhaltsam, anderes nicht. Es waren die Jahre der großen Lust an der skandalösen Geste, als auch beim kurz nach der Bestenliste, nämlich 1977, etablierten Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb unter Tränen abgereist, die Stirn geschlitzt oder vollständig bekleidet vom Ausflugsdampfer in den Wörthersee gesprungen wurde. Ganz so spektakuläre Auftritte hatte die Bestenliste mit ihren Kritikertreffen nicht zu bieten, schon weil die Oos in Baden-Baden nicht schiffbar ist und weil die Kritiker und Kritikerinnen zumeist unter sich blieben.
Es ist langweilig, seit 10 Jahren darüber zu diskutieren, dass eine Diskussion mit Teilnahme von 13 oder 16 Leuten unmöglich ist. Und es gibt keine Möglichkeiten im Südwestfunk, dies zu ändern.
Marcel Reich-Ranitzky, bekennender Freund der Übertreibung, übertrieb auch in diesem Fall beim Kritikertreffen 1984. Die großen Diskussionen mit 13 oder 16 Leuten gingen seinerzeit erst in ihr 7. Jahr. Er übertrieb allerdings nicht im Hinblick auf die Größe der Debattierrunde. Dabei hatte Fritz J. Radatz bereits 1979 gemurmelt, ein Streitgespräch mit 4 verständigen Leuten sei doch wohl sinnvoller als die große Besetzung. Im Jahr 1989 etwa wagte die Redaktion das Experiment, den Preis der Bestenliste live und in öffentlicher Abstimmung der Jury bestimmen zu lassen. 15 Kritikerinnen und Kritiker wurden zusammen mit dem Moderator Walter Bittermann in der sommerlich erhitzten Dachstube der Gaststätte Molkenkur am Rand des Baden-Badener Funkgeländes im Halbkreis versammelt. Nach ausführlicher Diskussion einiger Phänomene des Literaturbetriebs und verschiedener Favoriten für den Preis durften die Zuschauer miterleben, wie das Wahlverfahren zunächst recht umständlich ausgehandelt werden musste, bevor nach mehreren Wahlgängen und erneuten Plädoyers schließlich der Moderator und der Kritiker Peter Lemle viele Minuten lang versuchten, den Preisträger Paul Wühr ans Telefon zu bekommen. Derweil ging die Jurorenschar im Hintergrund hörbar bereits zum gemütlichen Teil der Veranstaltung über. Nach 94 Minuten endete dieses Stück Fernsehgeschichte. Im Jahr darauf versuchte man eine fernsehgemäßere Inszenierung. Im Wechsel mit Einspielfilmen zu den Letztrundenkandidaten schlängelten sich Martin Lüttke, im Vorjahr noch Jurymitglied, nun Redakteur der Bestenliste, und als Co-Moderatorin die Jurorin Christina Weiß, bald darauf die erste Bundeskulturbeauftragte, zwischen Kaffeehaustischen durch, an denen sie mehr oder weniger zwanglose Gespräche mit den Juroren und Jurorinnen führten. Am Ende musste ein Haufen zugeklebter Wahlumschläge geöffnet werden, während die Jurymitglieder, doppelt genäht hält besser, ihr Votum nacheinander aufsagten. Verglichen mit vielen anderen seinerzeit üblichen Formaten, vom Dokumentarfilm über das Politikmagazin bis zur Samstagabendshow und nicht durch die beschlagene Brille sentimentaler Erinnerungen betrachtet, waren die Kritikertreffen häufig Fernsehen mit Verbesserungspotenzial. Während 20-minütiger Impulsvorträge, rhetorisch mehr oder weniger glanzvoller Co-Referate einiger weniger und teils schüchterner, teils entnervter Zwischenbemerkungen des großen Rests, wechselte die Bildregie ein bisschen verzweifelt von der Totalen in die Großaufnahme und zurück in die Halbtotale, wenn sie nicht auf Hinterköpfen und Dreiviertelprofilen von Menschen in Lauscher- oder Sprecherposen und unterschiedlichen, aber unterschiedslos unnatürlichen Sitzordnungen verweilte. Natürlich ließen sich auch Gegenbeispiele anführen. Nach und nach gelang es dann doch, aus den jährlichen Kritikertreffen Fernsehtaugliches zu gewinnen. Kleinere Gesprächsrunden, in denen produktiv argumentiert wurde, über gekürzte Klassikerausgaben, über die Krise des Buchhandels, sogar über die Qualität einzelner Bücher. So behaupteten Sendeformen wie diese lange Zeit ihren Platz im Programm des deutschen Fernsehens. Sie waren und blieben lizenziert vom Erbe der Gründerjahre, die Literatur und Literaturkritik quasi eher eine Bedeutung verliehen hatten. Davon profitierte nicht zuletzt das 1988 erstmals ausgestrahlte Literarische Quartett unter Leitung von Marcel Reich-Ranitzky. Dieses nicht selten hitzige und zuweilen schwer entgleisende Kritikergespräch im ZDF gilt heute als Mutter aller Bücher-Talkshows im Fernsehen. Viel kritisiert, oft kopiert und unerreicht. Am Anfang war das Bild. Und das Bild war beim Wort. Die Existenzberechtigung von Literatur und Literaturkritik im Fernsehen wurde von niemandem bestritten. Bis sich das änderte. Päpste und andere Popanze.
Literatur und Show, auch dies, der Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt. Alljährliches, bis zur Erschöpfung live übertragenes Lesespektakel. Magnetfernsehen. Aber nicht alles, was dorthin drängt, wird dem Medium der Bilder gerecht. Eine Jury versucht sich als Zirkustruppe. Hier soll nicht nur über Bücher gestritten, hier sollen Autoren im Schaukampf hingerichtet werden. Klagenfurt. Literaturkritik und Fernsehen sind eine unglückselige Verbindung eingegangen.
Ungewollt vielsagend war, was sich beim Kritikertreffen 1992 abspielte. Aufgezeichnet wurden mehrere Talkrunden, eine zum Thema Literaturkritik als Unterhaltung, in der die einen Ekel und Abscheu äußerten angesichts der Idee, sie sollten womöglich über Kafka, Robert Walser, Hölderlin unterhaltsam schreiben, die anderen daran erinnerten, dass eine intelligente Kritik nicht weniger intelligent wird, wenn sie zugleich Lesefreude bereitet. Interessanter als der Austausch altbekannter Positionen während der Diskussion ist von heute aus gesehen der zur Einstimmung auf das Streitgespräch gezeigte kurze Einspielfilm. Der meinungsstarke 5-Minüter konzentrierte sich auf zwei Fernsehformate, die sich mit dem Namen Marcel Reich-Ranicki verbanden. Das literarische Quartett und die Fernsehübertragung des Klagenfurter Wettlesens, bei dem er die ersten 10 Jahre lang als Sprecher der Jury tonangebend gewesen war. Beides wurde in dem Einspieler schmissig in die Pfanne gehauen, ebenso wie Reich-Ranicki selbst, weil er sich kurz zuvor in der Samstagabendshow Wetten, dass als bildungshuberisch-zuchtmeisterlicher Idealtyp des Rezensenten hatte vorführen lassen, zum Gaudium des Publikums und sichtlich auch zu seinem eigenen.
Guten Abend, guten Abend, herzlich willkommen.
Der Höhepunkt einer Karriere. Literaturkritik als Entertainment. Die Literatur im Amüsierzirkus.
Goethe, Johann Wolfgang.
Na, aber natürlich.
Ja, der Faust.
Hat gewettet, der Faust. Aber natürlich.
Ja, der wettet doch.
Aber selbstverständlich.
Nebenbei bemerkt war Marcel Reich-Ranicki Gründungsmitglied der Bestenlisten-Jury und 1992 durchaus noch deren Mitglied. Dieser Aspekt kam offenkundig nicht an gegen das Image des Kritikerpapstes. Ein Denkmal seiner selbst und seiner Zunft, übermächtig und unangreifbar. Natürlich war der Südwestfunk mit diesem Blick auf den ehemaligen Literaturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und fernsehprominenten Quartettchef nicht allein. Der Romancier und Satiriker Eckhard Henscheid hatte ihm in der Titanic bereits 1985 den Titel »Unser Lautester« verliehen. Der Spiegel gestaltete 1993 ein Cover mit dem Titel »Der Verreißer« und der Karikatur eines Kampfhundes, der die Züge des Kritikers und ein zerfetztes Buch in den Fängen trug, Vorschein des Spiegeltitels vom August 1995, einer Fotomontage des Kritikers mit einem entzweigerissenen Exemplar eines Grasromans in Händen. Schon als die Literaturzeitschrift Text und Kritik 1988 ihre 100. Ausgabe dem Zustand der Literaturkritik in Deutschland widmete, lautete der Befund in den teils lustvoll polemisierenden, teils wehleidig empörten, teils vergessenswürdigen Beiträgen folgendermaßen: Kritiker sind Zirkulationsagenten für die Verlagsproduktion, das Rezensionswesen ist erbärmlich schlecht, ungerecht und einflusslos, das FAZ-Feuilleton ist viel zu einflussreich und Reich-Ranicki ist an allem schuld. Es gibt eine Redensart im deutschen Südwesten: ein Guter hält's aus. Mit der soll gesagt sein, dass Leuten mit einem hinreichend dicken Fell oder einfach nur Macht und Einfluss auch einmal etwas zugemutet werden darf. Aber manchmal wird ein Popanz gehauen und eine ganze Kulturpraxis ist gemeint. In dem Einspielfilm von 1992 war dies die Repräsentanz der Literatur und ihrer Kritik im Fernsehen. Was in diesem Stimmungsbild sichtbar wird, ist das Ineinander zweier widersprüchlicher Haltungen. Die eine hebt den Zeigefinger. Die Literaturkritik ist ein seriöser Dienst an der seriösen Sache und soll sich nicht im telemedialen Amüsierzirkus in die Arme werfen, sonst verrät sie das schöne, gute, wahre, die Literatur. Die andere schaut mitleidig herab auf die vorgeblichen Bewohner des Elfenbeinturms und im Übrigen auch auf das eigene Publikum. Für unser schnelles, modernes Bewegtbildermedium und seine nach Unterhaltung und optischen Reizen gierende Zuschauerschaft ist diese enervierend seriöse Literaturkritik leider, leider nicht geeignet und die Literatur selbst Eigentlich auch nicht. So wenig sich die beiden Perspektiven in Deckung bringen lassen, so wirkungsvoll wurde diese widersprüchliche Mischung der Ressentiments im Lauf der Zeit. Was einst aufs Podest gestellt wurde und dort jahrzehntelang unangefochten herumstand, ist derart eifrig abgestaubt worden, dass es hier und da und dort in Scherben ging. Redaktionelle Entscheider, nicht nur bei Funk und Fernsehen, sondern auch in dem, was mal gedruckte Medien waren, sind seit einer Generation allzu bereit, Einsparpotenziale bei der Kulturberichterstattung, beim Feuilleton und besonders beim Austausch über Bücher zu sehen und umgehend zu verwirklichen. Freilich, es liegt ganz offenkundig am Geld. Der Verlust von Honoraretats und Plätzen für Rezensionen in Zeitungen, die Einstellung sämtlicher Literatursendungen in den dritten Fernsehprogrammen, das alles hat mit fehlendem Geld zu tun. Und dass dieses Geld fehlt, hat Ursachen, die dem Einfluss von Redaktionsmanagern entzogen sind. Die Zeitungsverlage können den Zusammenbruch ihrer Anzeigenmärkte seit der Jahrtausendwende anführen und die, ursprünglich allerdings selbst erzeugte, verwerfliche Gratiskultur im Internet, die Rundfunkanstalten eine unter Landespolitikern um sich greifende Zurückhaltung im Hinblick auf Rundfunkbeitragserhöhungen sowie die Folgen großzügiger Altersruhegeldvereinbarungen früherer Zeiten. Aber reicht das, um zu verstehen, warum profilierte Sendeplätze für literarische Themen abgebaut werden? Warum Buchkritiken, Schriftstellerinterviews, Autorenporträts unauffindbar werden in Magazinstrecken? Könnte dies vielleicht auch ein ganz winziges bisschen zu tun haben mit einer klammheimlichen Schadenfreude, Angehörige dieser einschüchternden Zunft der sogenannten Literaturpäpste und Halbgötter der Kritik stürzen zu sehen? Wie Götzenbilder? Literaturkritik im Fernsehen 3. How it's going. Etwas von diesem zweifelhaften Mindset macht sich früher oder später bemerkbar in praktisch jeder Diskussion um Literatur im Fernsehen, um hergebrachte und neue Formen der Literaturvermittlung und des Redens über Bücher im Bewegtbildmedium. Dass das vergleichsweise erfolgreiche literarische Quartett in die Krise geriet, bevor es 2001 ganz eingestellt wurde, lag nicht zuletzt daran, dass die bis dahin eingespielte Rollenverteilung der Unterhaltungskünstler Reich Ranicki und Helmut Karasek auf der einen Seite und der eher auch im Sinne des Schwierigen argumentierenden Sigrid Löffler auf der anderen durch den Übermut der beiden Herren in die Luft gesprengt wurde. Das Nachfolgeformat mit Elke Heidenreich namens Lesen mit Ausrufezeichen schien eine Weile ganz gut zu funktionieren. Immerhin brachte die vielseitig publizistisch interessierte Alleinmoderatorin bereits mediale Prominenz mit. Und dass sie ihre ultimativen Buchempfehlungen in der Art einer Dauerwerbesendung präsentierte, war 5 Jahre lang ein hinreichend niedrigschwelliges Angebot. Allerdings machte ausgerechnet sie, die immer mit ihrer Außenseiterposition als Vertreterin des normalen Geschmacks im Reich der ach so abgehobenen Literaturkritik kokettiert hatte, den Fehler, dem Fernsehen im Allgemeinen und ihrem Sender, dem ZDF im Besonderen, öffentlich den Vorwurf allgemeiner Volksverdummung zu machen, worauf ihre Sendung umgehend eingestellt wurde. Anlass für Heidenreichs Ausfall war der Deutsche Fernsehpreis 2008, bei dem Marcel Reich-Ranicki die ihm zugedachte Auszeichnung fürs Lebenswerk ablehnte. Er selbst sagte, er habe sich 3 Stunden bei dieser so wörtlich blöden Veranstaltung gelangweilt. Heidenreich bezeichnete in einem Beitrag für die FAZ die ganze Show als, Zitat, hirnlose Scheiße und die veranstaltenden Sender, darunter ihr eigener, als verlottert. Es las sich wie das Echo eines Aufsatzes, den der Kritiker Jörg Drews beim 2. Kritikertreffen der Bestenliste 1979 in Auszügen vorgelesen hatte. Eine Attacke auf das Medium als Ganzes. Vor laufender Kamera.
Das Fernsehen ist der umgekehrte König Midas. Es möchte alles wahrnehmen, abdecken, alles anfassen und was es berührt, wird zu Dreck. Es besudelt alles, was und worüber es redet, mit dem Schleim eines niederen Verstehens und Verständlichmachens und grundsätzlich nivellierender, schematisierender Präsentation. Noch das schlechteste Rundfunkprogramm hat ein Positivum. Es appelliert an mein Vorstellungsvermögen. Je totaler und perfekter aber ein Medium Realität reproduziert oder imitiert, desto dümmer ist es und desto dümmer macht es.
In dieser Position kristallisierte der Point of View einer von 68 ebenso wie von bildungsbürgerlichen Resten geprägten Kritikergeneration. An sich macht Fernsehen blöd, aber wir gehen trotzdem hin. Das spiegelt die Gemengelage auf der Seite der Fernsehverantwortlichen, die lästigerweise mit Literatur als Teil des Programmauftrags konfrontiert sind. Um Thomas Bernhards Macht der Gewohnheit abzuwandeln, wir wollen diese Literaturkritik nicht, aber irgendwas in der Art müssen wir senden. Seit Beginn des Jahres 2025 sind eigene Büchersendungen in sämtlichen dritten Fernsehprogrammen Geschichte. Die Bestenliste im Fernsehen ist es schon länger. Hatte man erstmals 1992 darauf verzichtet, die Kritikerdiskussion im großen Kreis beim alljährlichen Treffen auf Teufel komm raus in eine Fernsehsendung zu verwandeln, gab es noch bis 1998 kleinere Gesprächsrunden aus Anlass der Kritikertreffen auf Südwest 3 zu sehen, bis 2003 monatlich Zweierdiskussionen unter Mitgliedern der Bestenlistenjury. Eine Zeit lang trug die vom Jurymitglied Hubert Winkels moderierte Sendung sogar den Titel »Die Bestenliste«. 2003 war damit Schluss. Die Liste selbst wurde danach noch in den Literatursendungen des SWR kurz abgefeiert. Mit dem Abschied des Senders von diesen Sendungen scheint die Fernsehkarriere der Bestenliste, dieses Kindes des Fernsehens, endgültig vorbei. Wäre es nicht schön, wenn in dem einmal pro Woche ausgestrahlten halbstündigen Kulturmagazin des SWR die Bestenliste in den Kulturtipps vorkäme? Man kann das als Niedergangsgeschichte auffassen. Man könnte auch sagen, hier hat sich geschieden, was nicht zusammengehört. Seit gut 20 Jahren hat die Bestenliste ihre Heimat im Hörfunk. Jeden Monat werden 4 Titel der aktuellen Liste von Jurymitgliedern im Kritikergespräch vorgestellt. In einer Diskussion vor Publikum in den Stadtbibliotheken, Literaturhäusern und Kulturzentren des Landes aufgezeichnet und als Stundensendung am Sonntagnachmittag ausgestrahlt. Im Internet lässt sie sich jederzeit abrufen, sogar in voller Länge. Vorbei die Zeiten, da man in der SWR-Literaturredaktion herumexperimentierte mit missverstandener Cross-Medialität und die Diskussion mit einer einzigen Kamera aufnahm, um denkbar eintöniges Bewegtbild dazu ins Netz stellen zu können. Das ist kein Verlust. Anderes durchaus. Oder soll man es lassen?
Wie immer, die Bestsellerliste als Spiegel der Befindlichkeit des Landes.
Das ist der größte Mist, den ich lange zwischen zwei Buchdeckeln gelesen habe.
Und hier kommt er, ihr Streiter für das Gute, Schöne, Wahre. Dennis Scheck.
Aber fehlt dem Fernsehpublikum wirklich etwas, seitdem es in den Dritten keine bebilderten Rezensionen, keine diskutierenden Kritiker mehr zwischen all den Marktchecks, Doc-Sowiesos, kochenden Landfrauen, Promi-Quiz-Sendungen und Tatort-Wiederholungen zu sehen gibt? Kommt das Fernsehen seinem Programmauftrag auch im Hinblick auf die Literatur nicht immer noch nach? Es ist ja nicht so, als gäbe es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen überhaupt keine reinen Literatursendungen mehr. Dreisat übernimmt den traditionsreichen Schweizer Literaturclub, gegründet 1990, als eine Art gesittetes Gegenmodell zum literarischen Quartett und leistet sich zweimal im Jahr als Eigenproduktion die Buchzeit. Ebenfalls eine Viererdiskussion mit aufwendig produzierten Filmchen zur Einstimmung, die jede eigene Imagination des Zuschauers unterbinden. Vor allem aber halten sich zwei Formate in den Hauptprogrammen seit einer ganzen Weile. Druckfrisch im ersten und das literarische Quartett im ZDF. Das Quartett wurde 2015 mit Neubesetzung wiederbelebt, hatte ein paar Holperstrecken und lief zeitweise mit möglichst geringer Beteiligung von Literaturkritikern, was unterdessen korrigiert wurde. Mittlerweile versteht sich die von Thea Dorn moderierte Dreiviertelstundensendung als Salongespräch mit, wie es heißt, LiteraturexpertInnen. Gelegentlich sind darunter Autorinnen oder Showhosts. Wie interessant und unterhaltsam es sein kann, Lesenden beim Nachdenken über das Gelesene zuzuschauen, hat sich besonders gezeigt in den U21 Spezialausgaben des Quartetts, in denen Dorn mit drei Schülerinnen in der Rolle der Kritikerinnen diskutierte. Wer gesehen hat, wie genau uneitel und formulierbegabt diese drei jungen Frauen die Qualitäten und Mängel der in Rede stehenden Bücher herausarbeiteten, wird sich um die Zukunft von Lesekompetenz und vielleicht sogar Literaturkritik in diesem Land etwas weniger Sorgen machen. Das erste hat vor 22 Jahren das Büchermagazin Druckfrisch etabliert, eine Gemeinschaftsunternehmung mehrerer ARD-Anstalten. Das Gesicht der Sendung ist Dennis Scheck. Der frühere Literaturredakteur des Deutschlandfunks, wie die meisten Radioredakteure von begrenztem Bekanntheitsgrad, wurde mit Druckfrisch zur Marke, zum Literaturpapst 2.0, obwohl er als solcher hier lediglich mit einer Buchempfehlung zu Beginn und seinen Kurzverrissen oder Würdigungen der Bestsellerlistentitel figuriert. Vorwiegend ist er zu erleben als ebenso höflicher wie gut informierter Gesprächspartner von Autoren und Autorinnen, die er in reizvollen Umgebungen trifft. Diese halbe Stunde ist in allem das Gegenteil des klassischen Literatur-Talk-Settings. Mit ihren weltläufigen Locations, edgy Kameraführung, origineller Musik, der charakteristischen Regie des Filme- und Hörspielmachers Andreas Ammer und einer gewissen Selbstironie des Moderators bietet Druckfrisch attraktives Fernsehen. Vor allem zu Beginn wurde die Sendung kritisiert für die Abwesenheit von tatsächlicher Literaturkritik. Ein Missverständnis, denn Literaturkritik ist gar nicht Thema des Formats, sondern im weitesten Sinne seine Voraussetzung. Scheck, der sehr viel von Marcel Reich-Ranitzkys Selbstinszenierung als Fernsehfigur gelernt hat, verkörpert hier den Kritikerpapst in freundlicher Variante, um die Glaubwürdigkeit des Gebotenen zu garantieren. Druckfrisch wie literarisches Quartett laufen im Hauptprogramm insgesamt rund 10 Stunden Sendezeit pro Jahr. Das ist nicht allzu viel. Und wie die letzten Jahre der Programmreform und Einspardiskussionen gelehrt haben, kann all das schnell weg sein. Ebenso wie die literarischen Hörfunkformate vieler ARD-Anstalten. Sie sind noch nicht überall verschwunden, aber von ihren genuinen Rezensionsplätzen droht einer nach dem anderen aufzugehen in den verschiedenen Kulturmagazinstrecken, wo sie zwar in der deutlich mehr gehörten Primetime zu hören, aber im Programmkalender nicht mehr zu finden sind. Kostenersparnisse durch neue Kooperationen zwischen den Literaturredaktionen der ARD sollen, so heißt es immer wieder, ins Digitale investiert werden. So hält die ARD-Audiothek für das streaming-affine Publikum eine Reihe von Bücherpodcasts bereit. Manche bieten einfach ganze Literatursendungen oder einzelne Rezensionen zum Nachhören an. Andere sind native oder Presenter-Podcasts mit wiedererkennbaren Gastgebern und eigens für dieses Audioformat produziert. Auch in denen wird auf neue und ältere Literatur hingewiesen, meist mit wärmster Empfehlung, zuweilen sogar mit gar kritischen Anklängen. Das darf sich bloß auf keinen Fall anhören wie Literaturkritik. Andersherum gefragt: Braucht wirklich noch irgendwer Kritiken von Experten? Jeder kann doch Buchrezensionen auf Amazon lesen, kann sich auf Goodreads Orientierung und Anregung holen, kann Kulturinfluencerinnen auf YouTube folgen, um Lesetipps zu bekommen. Und schließlich gibt es BookTok und Bookstagram mit ihrer Fankultur. Da zeigen sich auch Leute, die als Kritiker bekannt sind. Allerdings gehen sie da, den Plattformregeln geschuldet, nicht wirklich ihrem Kerngeschäft nach, sondern sind vor allem als Agenten von Audience Development und oder Selbstmarketing tätig. Manchmal kriegen sie auch Haue nach dem Motto: Warum wendet so ein alter, weißer Cis-Dude seine Kriterien aus dem 19. Jahrhundert überhaupt auf Dark-Romance-Bücher an? Was natürlich alles seine Berechtigung hat. Nur sollte eines nicht aus dem Blick geraten: Literaturkritik ist kein Sandkastenspiel zum Zweck der Selbstbestätigung von Angehörigen der Rezensentenkaste, auch wenn das gern mal unterstellt wird und nicht immer zu Unrecht. Literaturkritik, wie übrigens auch die derzeit mindestens so sehr unter Druck stehende Literaturwissenschaft, betrachtet Texte so, dass deren Machart, sprich ihre Form, ebenso sichtbar wird wie das, was sie sagen und wie sie es meinen, sprich ihr Inhalt und schließlich auch das, worauf sie sich beziehen, wovon sie beeinflusst sind, was mitschwingt. Eine Rezension gründet ihr Geschmacksurteil natürlich auf ästhetischen Kriterien, aber im besten Fall ebenso auf Kontextualisierung, um nicht zu sagen Ideologiekritik, und zwar auch im Hinblick auf das, was die eigene Rezeption steuert. Nicht nur wer Rezensionen schreibt, auch wer sie liest oder hört, trainiert, was in unseren Zeiten kurzer Aufmerksamkeitsspannen und nie ruhender Empörungsbewirtschaftung, digital-gesellschaftlicher Blasenbildung und nerdiger Subkulturalität so dringend notwendig ist. Die Fähigkeit zu verstehen, was jemand sagt, für wen und wie er es sagt und was er damit bewirkt. Die eingangs erwähnte Autorin Berit Glanz hat kürzlich aus gegebenem Anlass den vor allem in der Theologie gebräuchlichen Begriff der Deutungskompetenz in diesem Sinne umgemünzt. Sie werde immer wichtiger, gerade in unseren Zeiten einer, wie sie schrieb, hyperhermeneutischen Internetkultur. Glanz bezog sich damit auf die medial munter missverstandenen Parolen, die der junge Mörder des Megge-Märtyrers Charlie Kirk in seine Patronen geritzt hatte und die mangelnde Kenntnis der dahinterstehenden Meme- und Gamer-Diskurse. Deutungskompetenz, die Befähigung zur Kontextualisierung, ist die Voraussetzung, um die Eignung von Georg Büchners Dramenfragment Woyzeck als Schullektüre zu diskutieren und die Tropen bzw. Tropes in Genreliteratur zu analysieren. Aber sie ist auch vonnöten, um zu erkennen, was etwa hinter den apokalyptischen Narrativen wiedergeborener Christen in den USA steckt oder hinter einer Kampagne, die sich auf so etwas wie Naturrecht beruft. Selbstredend erschöpft sich Deutungskompetenz in diesem Sinn nicht in Literaturkritik. Und Literaturkritik ist mehr als deren Erwerb, aber die Beschäftigung mit literaturkritischer Praxis hilft dabei ungemein. Wie wäre es also, der ÖRR besänne sich zumal angesichts des fortschreitenden Rückzugs der Zeitungen aus dem literaturkritischen Diskurs auf seine Anfänge und Boethe in seinem Programm mehr statt weniger kritische Auseinandersetzung mit Literatur. Wie wäre es, die Entscheider schauten sich mal an, wie literaturaffine Creatorinnen auf YouTube gefeiert werden, wenn sie sich ohne großen optischen Schnickschnack 10, 20 Minuten lang kritische Gedanken über Bücher und literarische Trends machen? Und zwar nicht, um gleich mal etwas Ähnliches zu produzieren, sondern damit sie begreifen, wie viel Reichweite, egal ob linear oder als Streaming-Angebot, mit relativ billigem Bewegtbild über Bücher zu erzielen wäre. Warum ausgerechnet an etwas sparen, das ohne Kulissen, Kostüme, Kapellen auskommt und vor allem ohne die Krawallschachteln politischer Polarisierung? Warum nicht pro Woche eine der täglichen Mioska, Hart aber fair, Maischberger Talks im Ersten zur Kritikerdiskussion umfirmieren? Oder eine der verwechselbaren Freitagabend-Sofa-Runden der Dritten? Warum nicht mehr statt weniger profilierte und wiedererkennbare Plätze für Lob und Verriss, Analyse und literarische Diskussion in den Kulturwellen des Radios? Wie unterhaltsam und anregend es sein kann, wenn kluge Köpfe produktiv streiten und auch mal einig sind, die es mit der Literatur so ernst meinen wie Sportjournalisten mit dem Sport, ist Monat um Monat neu zu erleben, live vor Ort, als Aufzeichnung im Hörfunk und zum Streamen im Internet, in den Kritikergesprächen der Bestenliste.
»50 Jahre Bestenliste« oder »Am Anfang war das Bild«. Was will die Literaturkritik im Fernsehen? Ein Radio-Essay von Julia Schröder. Es sprachen Stefanie Eid und die Autorin. Ton Hermann Leppich. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Frank Hertweg und Mareike Mage. Produktion SWR Kultur 2025.